Auf, neben und hinter der Bühne. Modus Operandi. Der Podcast der Staatsoper unter den Linden.
Willkommen zurück zu Modus Operandi, eurem Opernpodcast. Mein Name Marius Ligowski und ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wie immer nehme ich euch jetzt mit in die Oper, in die Staatsoper unter den Linden genauer gesagt. Und diesmal ganz konkret in eine Aufführung. Denn ich habe mich für euch unter die Zuschauenden gemischt. Und das nicht nur bei irgendeinem Opernabend, nein, nein. Gleich bei einem ganzen Opernzyklus. Richard Wagners Ring des Nibelungen. 20 Stunden maximales Opernevent in 4 Teilen. Das Nonplusultra des europäischen Musiktheaters, wie es in dem Begleitbuch der Oper heißt. Ja, und entsprechend hoch sind natürlich auch die Erwartungen vor allen Dingen an die beteiligten KünstlerInnen. Unter anderem Startenor Rolando Villason. Den durfte ich zum Interview treffen. Rheingold. Das ist der Vorabend des Rings, der Einstieg in den Zyklus. Rolando steht dort in der Rolle des Loge auf der Bühne. Mein erstes Live-Erlebnis von Wagners Musik. Und dafür habe ich mir diesmal Unterstützung organisiert von meinem Flux-FM-Moderatorenkollegen Martin Gerz. Ich stehe jetzt hier mit meinem Kollegen Martin Gerz. Hallo Martin.
Hi.
Wir gehen jetzt zu unserer ersten Wagner-Aufführung, die wir jemals in unserem Leben live gesehen haben. Oder ist es auch deine erste, Martin?
Es ist auch meine erste. Die einzige Live-Sache von Wagner, die ich mal erlebt habe, war irgendwo in einem Urlaub. Das war, ich weiß gar nicht mehr wo, da stand ich in einem Tal, da war ein rauschender Bach. Und da konnte man einen Knopf drücken und dann lief da Wagner, einfach so mitten in der Natur. Und das ist das einzige Mal, dass ich Wagner so quasi live gehört habe. Ja.
Ja, ich bin auf jeden Fall super gespannt. Rheingold, also der erste Teil vom Ring jetzt hier heute Abend. Was hast du für eine Erwartung? Wie sehr glaubst du, wird es dich mitnehmen? Was wird es mit dir machen?
Ja, das habe ich mich vorher auch schon gefragt. Ich weiß nicht, auf dem gesamten Werk von Wagner liegt irgendwie so eine gewisse Schwere und ich glaube, das ist auch das Wort, was irgendwie alle benutzen und das habe ich irgendwie im Gefühl, dass es auch so kommen wird.
Ja, das geht mir ähnlich. Also ich habe auf jeden Fall auch die Erwartung, dass es mich irgendwie auch körperlich mitnehmen wird, weil es ist ja irgendwie so die Musik von Wagner, beziehungsweise die Kunst, es ist immer so ein Gesamtkunstwerk, es ist so eine gesamtkörperliche Erfahrung, die das Ganze mit einem machen wird. Deswegen bin ich total gespannt, wie das Ganze jetzt hier irgendwie transportiert wird. Mal gucken, was in 2,5 Stunden mit uns passiert sein wird.
Ja, du hast die Musik angesprochen, aber der andere Part ist ja auch noch der Gesang und das Schauspiel, was passieren wird. Ich glaube, da gibt es ja noch ganz viele andere Ebenen, außer eben dieses Hören. Also ich bin wirklich gespannt, was passiert.
So, jetzt sind wir draußen, haben Rheingold hinter uns und hier stehen wir wieder unter den Linden und sind ganz verwandelt, oder?
Verwandelt in eine ganz andere Person. Nein, so schlimm ist es nicht, aber es war wirklich auch so ein, zum Teil eine körperliche Erfahrung, so wie du es am Anfang angesprochen hast. Es gab viel zu hören, selbstverständlich, es gab viel zu sehen und ich bin auf ganz viele Arten und Weisen beeindruckt und auch so ein ganz kleines bisschen vom Hocker gefallen.
Ja, ich bin auf jeden Fall wirklich sehr kraftlos und auch ausgelaugt. Das habe ich vorher tatsächlich nicht so erwartet, dass es wirklich so eine kraftvolle Erfahrung ist, das Ganze auch einfach zu hören und zu sehen. Also ich fand, es hat mich unglaublich viel Energie gekostet, im positiven Sinne. Das habe ich vorher tatsächlich nicht so kommen sehen. Das beeindruckt mich sehr.
Ich bin ja von Operngesang immer so ein bisschen, ich wahre da einen respektvollen Abstand und war wirklich gespannt, wie ich so drauf reagiere, wenn ich mir das ja 2,5 Stunden waren das, ja? 2,5 Stunden geben muss. Und es hat wirklich nur 30 Sekunden gebraucht, dass ich so kurz dachte, oh, jetzt ist irgendwas anders, es wird nicht in einem Reimschema oder im Viervierteltakt gesungen, so, sondern ganz anders. Ich habe das Gefühl, der Gesang ist manchmal auch schwer zu verstehen, weil ja Worte ganz lang gezogen werden oder die Tonhöhen variieren und so weiter. Aber dadurch, dass ja der Text oben mitläuft, auf Deutsch und auf Englisch, fand ich das doch sehr angenehm, weil man dann der Story auch sehr gut folgen kann, weil die kennt man ja jetzt auch nicht in- und auswendig.
Ja, total. Das ging mir tatsächlich genauso. Da war ich sehr dankbar für. Nichtsdestotrotz ist es natürlich eine ganz schöne Abstraktionsleistung, die von einem da so abverlangt wird, ne? Also jetzt da auch mit Verlagerungen durch das Bühnenbild in ein Labor, in ein Forschungszentrum und diese mittelalterlichen Stoffe und Erzählungen, also es sind schon trotzdem ganz schöne Abstraktionsleistungen, finde ich.
Auf jeden Fall. Ich war wirklich sehr überrascht, dass das so passiert. Also ich habe auch gar nicht auf die Internetseite vorher geguckt. Es war alles so in so einem Retro-60er, 70er-Jahres-Stil. Die Leute hatten Kurthosen und Schlag an, haben die ganze Zeit geraucht, was man ja jetzt auch seit ein paar Jahrzehnten schon nicht mehr irgendwie so exzessiv macht. Und ich fand das irgendwie auch total schön, diesen Gegensatz zwischen dieser ja fast mittelalterlichen Sprache, Worte, die wir überhaupt nicht mehr benutzen, die wir aber trotzdem noch fast alle verstehen, und dann in so einem modernen wissenschaftlichen Gewand zu haben, so an einem Forschungszentrum, an der Uni oder was es dann dargestellt hat, war doch schon irgendwie sehr interessant.
Ja, total. Es ging mir auch so. Was mich super fasziniert hat, sind dann doch so die Themen der Musik. Also wirklich, dass es so gewisse Akkordfolgen gibt und die aktivieren sofort ein Gefühl in einem und so ein kulturelles Gedächtnis. Wagner, Liebe, Beziehung, Macht. Und es ist sofort da. Einfach nur durch so Töne.
Sowas kennt man ja sonst irgendwie aus dem Kino, ne? Dass du so denkst, oh, was macht die Musik jetzt mit mir? Ich halte mich irgendwie am Sitz gerade fest. Aber was Musik so mit einem tun kann, ist wirklich faszinierend, ne? Und ja, bei diesem Stück hat man das dann ganz besonders gemerkt.
Ja, da kann ich echt nur zustimmen. Wagners Epos ist das Schlüsselwerk der Musiktheatertradition und ein echtes Kernstück der deutschen Kultur. Nicht unumstritten, gerade auch aufgrund der schwierigen Künstlerfigur, die Richard Wagner mit Sicherheit war. Nichtsdestotrotz pilgern tausende Menschen zur Aufführung des Rings. So auch zu dieser Inszenierung des Regisseurs Dmitri Tschernjakow, die 2022 ihre Premiere hatte und nun wieder aufgeführt wurde. Was genau macht die Faszination an diesem Mammutwerk aus? Das habe ich Zuschauende gefragt, von denen einige wirklich aus der ganzen Welt angereist sind.
I have some negative feelings because obviously he's politically not correct, you could say, in this woke times, you know. But, you know, my wife invited me and I was a bit, okay, I'll go along. You know, I went to the Jewish Museum and I've seen some of the history of Wagner and the controversies around his political beliefs at the time. But on the other hand, you have to take it in context of the times, right? So you can't just cancel him and say, no, he doesn't exist or he's rubbish, because he's obviously an amazing artist. So you have to balance out things, right? And you have to appreciate the art for what it is and not get too clouded by sort of political weight that hangs over it. My expectation is to have my perception of Wagner rebooted.
Das ist jetzt das erste Mal, dass ich die Inszenierung gesehen habe, dass es eine, ich will nicht sagen modernisierte, aber eben eine Fassung ist, die so ein bisschen von dem Fantastischen weggeht und das versucht in die heutige Zeit zu holen oder in die 70er, 80er Jahre, wann auch immer. Auf jeden Fall fand ich es spannend, dieses Experiment mal zu wagen, weil es eben der Versuch war, irgendwie das, was Wagner halt an Interpretation oder an Möglichkeiten offen lässt, in die heutige Zeit zu übertragen. Das hat mir irgendwie gefallen. Für mich war auf jeden Fall die spannendste Frage, wie das mit Fafner gelöst wird. Also wie gewissermaßen diese ikonische Szene Siegfried tötet den Drachen gelöst wird. Und ich habe mich wirklich gefragt, wie das in dem Setting lösbar ist. Und dann war es doch ikonischer oder auch sehr viel interessanter, als ich mir das vorgestellt hatte. Also von daher war das so ein bisschen mein Höhepunkt. Und ich fand Sieglinde sehr, sehr gut. Also die Sängerin von Sieglinde. Ja.
Also ich finde die Inszenierung großartig, aus einem Guss total schlüssig.
Wagners Musik löst große Emotionen aus und riesige Erwartungen, wie wir ja gerade gehört haben. Wie geht man als Sänger mit diesem extrem konnotierten Werk um? Und wie lässt sich unter diesem Druck arbeiten? Das wollte ich von dem aus Mexiko stammenden, weltberühmten Tenor Rolando Villazón wissen. Ihn habe ich auf Kaffee und Interview in der Staatsoper getroffen.
Ich spreche immer so, manchmal versteht ihr überhaupt nicht, was ich sage. Aber eventuell trifft ihr dann den roten, wie sagt man, der rote...
Der rote Faden.
Rote Faden, ja.
Aber es ist doch in der Musik eigentlich gar nicht so sehr anders, oder? Es ist doch auch ein wildes Durcheinander von Stimmen, von Punkten in der Partitur. Und letztendlich geht es ja darum, den roten Faden zu finden.
Ja, aber trotzdem, ich mag Strukturen. Ich mag, dass es eine Struktur gibt, in was ich mache als künstlerischer Leiter oder Regisseur oder Sänger oder wer weiß was, oder Schriftsteller. Ich mag, dass es gibt eine Struktur. Und man kann viele Wege gehen, aber die Struktur, die Skeleton, die man hat, macht alles ganz deutlich. Und man kann dann immer irgendwo gehen, aber man weiß, da gibt es diese Architektur. Und ich kann nicht weg von dieser Architektur. Ich kann drinnen in viele Plätze, in viele Räumen suchen, bauen, ausdenken und so weiter und so fort. Aber diese Struktur bleibt. Und ich glaube, in Opera ist es so, es gibt eine Struktur in jeder Vorstellung, in jeder Partitur gibt es eine Struktur. Da drinnen gibt es Ideen, neue Ideen. Man kann kreativ da drinnen in dieser Struktur sein. Und man muss kreativ und so, dass es immer neu bleibt.
Würdest du sagen, die Struktur in der Oper, die kommt vom Komponisten und das ist die Struktur, in der du arbeitest. Ist das etwas, das ist für dich als Sänger was anderes als künstlerischer Prozess, als zum Beispiel in deinen Arbeiten als Regisseur, weil du auch inszenierst?
Wenn ich Sänger bin, wenn ich nur Sänger und dann die Struktur ist natürlich, erstens kommt vom Komponist oder Komponistin, aber dann auch von Regisseur und von Dirigent.
Ich habe mir Rheingold angeguckt am Montag und du standst als Sänger, als Loge auf der Bühne. Und ich habe mich gefragt, jemand wie du als Tenor, der schon sehr viele Jahre sehr erfolgreich singt, mit was für einer eigenen künstlerischen Version und Vision gehst du rein in so einen Prozess? Und wie sehr sagst du auch, nein, ich ordne mich da jetzt gerade ein in Richard Wagner oder in das Konzept eines Regisseurs? Wie arbeitest du da?
Natürlich fängt dann alles mit der Struktur vom Komponist. Ich muss diese Rolle lernen. Ich habe keine Ahnung, wo es wird gehen mit Regie. Was für Tempos werde ich haben, in welche Richtung es geht. Und dann, es gibt nur Partitur, also Wagner und dich. Und du musst das lernen. Ich habe angefangen mit Text, dann Text und Rhythmus, dann Musik dazu. Und dann gibt es einen Stopp. Ich möchte nicht viel über Loge von mich selbst suchen. Ich kann viel über Loge lesen, ich habe viel gelesen. Aber wer werde ich sein, bevor ich die Probe anfange zu spielen, weiß ich nicht. Und deswegen muss ich ganz offen sein. Das war eine neue Rolle für mich. Wenn du die Rolle schon vielmals gesungen hast, für mich als Sänger ist es wichtig zu denken, ich habe diese Erfahrung, aber ich muss warten noch einmal, bis die neuen Ideen reinkommen. Ich kann dann mit meiner Erfahrung Ideen reinbringen in dieses neue Universum. Aber ich kann nicht zu meinem Regisseur sagen, Loge ist das. Und so, die schnelle Antwort ist, dann haben die Proben angefangen und dann höre ich, was das Konzept ist von Dima. Und dann fange ich an zu spielen, in was er möchte. Und ich versuche, diese Loge zu spielen mit den Regeln von dem Universum, der hat gebaut, in meine Körper reinzubringen, in meine Seele, in meine Psyche von Loge reinzubringen. Und so mit einem Regisseur wie Dima, die ist ganz präzis. Er weiß genau, was er möchte, fast in jeder Takte. Er kennt die Musik, dann er sagt viel und man könnte haben den Gefühl von, ja, dann was mache ich? Ich bin nur ein Marionett von jemandem? Überhaupt nicht. Dann von alles, das ist wie Kabuki-Theater und wie No-Theater, wo alles ist so präzis, so perfekt. Und trotzdem, es gibt eine Individualität, es gibt eine Kreativität von uns Darstellern, die muss rauskommen und die muss inspirieren auch die Vision in diesem Moment vom Regisseur. Dann kommt der Dirigent, Und heute jetzt ist Philipp Jordan mit uns und er kommt von einem musikalischen Konzept. Es hat zu tun mit Rhythmus, es hat zu tun mit Tempos, es hat zu tun mit, wo gehen wir weiter, wo haben wir Rallentandos, wo und so weiter. Das ist natürlich auch viel informiert von Wagner, aber trotzdem, da kommt auch der große Künstler, Philipp Jordan, und sagt, und das ist meine Version. Und so wie ich sehe, ich kann nicht als Sänger sagen, nein, tut mir leid, das ist zu schnell oder zu langsam für mich. Ich muss rein in dieses Konzept kommen und es ist, wir sprechen über ein Konzept, nicht ein Tempo. Tempo ist nur ein Teil von Konzept. Von dieser Struktur, musikalischer Struktur, man versucht reinzukommen. Und da finden wir, und da die großen Dirigenten finden, okay, ich möchte es hier ganz schnell, ganz energetisch, aber ich habe gehört, wir werden unsere schnell und unsere Energetik zusammenfinden. Das machen die ganz Gute. Es war ein Traum mit Dima, es war ein Traum mit Philipp Jordan, jetzt diese Wiederaufnahme zu machen und mit alle meinen Kollegen. So, der Sänger, denke ich, muss reinkommen in diese drei Visionen, drei Strukturen und dazu deine Vision und deine Strukturen. Was ist die Struktur von dem Sänger am Ende? Du bist auf der Bühne und du hast so ein Repertoire von Gästen und eine Choreografie sozusagen, die du musst folgen, sodass jeden Abend, jede Nacht deine Rolle, deine in diese Oper jetzt, Loge, ist genau, was es muss sein, in diese Konzept.
Das ist total interessant, wie du jetzt gerade eben gesagt hast, dass es eigentlich drei Strukturen sind, an denen du dich orientierst. Übergeordnete Struktur, das Werk von Richard Wagner ist 150, 170 Jahre alt. Das heißt, da haben wir es zu tun mit was Historischem. Und dann kommt aber der Regisseur und der Dirigent aus der Gegenwart von heute. Und du als Sänger musst es dann ja auch nochmal in den Moment transportieren. Das heißt, die Abende, in denen du singst, da findet ja auch immer nochmal eine Resonanz und ein Austausch statt mit dem Publikum.
Unbedingt. Da kommt auch in diese Strukturen und alle diese Welten, die kommen zusammen, eine kulturelle, neue Vision von einem Mexikaner in der Welt von Wagner, ein Mexikaner, die hat bis heute Bel Canto und Verdi und Puccini und Mozart gesungen und dann, es ist meine dritte Wagner, aber in Wahrheit meine erste Wagner auf der Bühne. Die anderen zwei habe ich aufgenommen, kleine schöne Rollen von Seemann und Steuermann. Und so, da kommt dazu diese neue Vision, neue Gefühl, neue Erfahrungen, wirklich, wie man fühlt die Musik von einer komplett anderen Welt.
Ja, das ist ein toller Punkt, so ein Universalismus und so ein kulturellen Universalismus, der bei Wagner ja total angelegt ist. Ne? Das heißt, der Mexikaner als Loge, der funktioniert bei Wagner, weil dieser Universalismus da ist.
Ja, I mean, wer weiß, was Wagner würde denken. Er war schon sehr deutsch und sehr nationalistisch und man kann viel über diese Persönlichkeit, die war sehr kompliziert und in viele Sachen schrecklich. Also wer weiß, was er dachte über das, aber es ist egal, was er dachte, weil heute ist er ist hier präsent mit Musik. Er war ein Genie und der Genie durch die Musik ist präsent und wir folgen diesem Genie, diesem musikalischen Genie. Aber es gibt so viele Etappen. In Musik gibt es keine Evolution. Die Musik von heute ist nicht besser als die Musik von Monteverdi. Es gibt nur einen historischen Lauf, wo natürlich viel ist passiert und Kunst ist auch die Sprache von dem Zeitgeist und so weiter und so fort. Also heute sind wir alle diese Layers sind da und wo wir uns treffen. Und wie Hanno Kurt hat gesagt, man kann das nicht vergessen. Man kann nicht heute, man kann nicht versuchen, die Musik spielen so wie in Monteverdis Zeit, so wie in Mozarts Zeit oder in Wagners Zeit. Man kann nicht. Und man soll nicht das versuchen zu machen, weil wir müssen über alles das kommt rein, alle diese Layers. Und diese Layers passieren auf der Bühne, die Regiegesprächen, die gab es in den letzten 100 Jahren, die musikalischen Erfahrungen, die Tempos von 150 Jahren, Dirigenten und Dirigentinnen, Musik, auch zeitgenössische Musik und Musik von gestern, von heute, von vorgestern. Also alles das kommt rein und muss reinkommen, um eine Version von heute für unser Publikum zu bringen. Und unser Publikum ist ein Publikum von 2024, nicht ein Publikum von den 18. Jahrhundert oder 19. Jahrhundert. Es ist dieses Publikum und man muss zu diesem Publikum sprechen. Es ist kein Museum, was wir machen. Es ist lebendig und ich liebe Museums, aber in Musik, es passiert da und es passiert durch das Leben, das Kunst von all diesen Künstlern, die gehören zu unserer Zeit.
Lass uns über das sprechen, was du reingibst, vor allen Dingen auch in Form von deinem Hintergrund und deiner Prägung. Du bist Mexikaner, du bist in Mexiko-Stadt aufgewachsen und bist dann in deiner Schulzeit auf eine deutschsprachige Schule gegangen. Ist das richtig?
Korrekt. Das ist nicht so gut gegangen, wie man hört mit meinem ganz, ganz approximativ, akkusativ und dativ.
Du hast in deiner Verwandtschaft österreichische Vorfahren, wenn ich das richtig gelesen habe. Stimmt es, dass deine Urgroßmutter sich sehr dafür eingesetzt hat, dass du auf eine deutsche Schule in Mexiko-Stadt gehen sollst, dass sie dafür der entscheidende Impuls war?
Ja, ja, genau. Sie wollte, dass wir etwas von ihre Kultur kriegen. Und die einzige Möglichkeit, außer Wiener Schnitzel, jedes Mal, wenn wir zu ihrem Hause waren, ich liebe Wiener Schnitzel seit dieser Zeit.
Wo hat sie gelebt? In Wien? Nein,
in Mexiko, in Cuernavaca. Ja. Sie ist raus von der Nazi-Persekution gegangen. Ja, ja. Ich sollte Rot heißen. Mein Vater hat den Namen von seiner, nicht seine echte Vater, aber seine zweite, der zweite Mann, meine Großmutter, heißt Villason. Und dann, die haben den Namen von meinem Vater gewechselt. Der war Emilio Roth. Und dann ist Rolando Villason geworden. Und deswegen bin ich Villason, aber normalerweise sollte ich Roth sein. Und ja, sie wollte, dass wir etwas von ihrer Kultur kriegen und dann sind wir zur deutschen Schule gegangen. Sie war ganz krank und das war wirklich ihr letzter Wunsch, sozusagen. 8 Jahre später, die haben mir raus von dieser Schule geschmissen und ich bin raus und meine Urgroßmutter lebte noch. Also dieser letzte Wunsch war nicht so.
Aber woran lag es an deinen Deutschkenntnissen? Hattest du Lust darauf, tatsächlich dann dort auf eine Deutschschule zu gehen?
Es war sehr schwierig und es war auch ein bisschen seltsam. Es war strange, also weil ich fühlte mich wie ein Fremder in Mexiko. Es gab 3 Gruppen in dieser deutschen Schule, Muttersprache, Bilingue und Fremdsprache. Natürlich war ich in Fremdsprache, aber trotzdem Mathematik und Chemie und Physik war auf Deutsch. Auf Spanisch ist schon schwierig für mich. Ich habe nichts verstanden. Und dann gab es etwas auf Spanisch, etwas auf Deutsch. Aber ich bin sehr dankbar. Am Ende liebte diese Schule, besonders die ersten 6 Jahre. Dann gehst du zu einer größeren Schule. Das war sehr schwierig. Und da war ich wirklich, da war es sehr schlimm für mich. Ich konnte nicht adaptieren zu diesem Wechseln von Ambiance. Und deswegen, und ich habe alles wirklich, ich war die schlimmste Student, ich glaube, die es gab in dieser Schule.
Und das war ja aber dann auch schon direkt eine Kunstschule.
Das ist eine andere Sache. Parallel bin ich zu einer Kunstschule, eine Art Performing Schule, ja, wo ich habe Ballett und Gesang und
mit 11
Schauspielern.
Ich gelesen,
ja,
da okay, bin aber ich. Aber das lief da parallel. Das heißt, das hast du in deiner Freizeit gemacht.
Es gab keine Freizeit. So, in der deutschen Schule war von 7:30 bis 13:15 Uhr und dann von da sollte ich zum Tecamachalco gehen und von 16 Uhr bis 22 Uhr in diese Kunstschule. Und natürlich, wow, ich war voll in der Kunstschule, da war ich super. Und in der deutschen Schule war ich kaputt.
Aber woher kam diese Entscheidung, noch zu der Kunstschule gleichzeitig zu gehen? Woher kam die Motivation, das zu machen?
First Touch.
War es so, dass du selber den Impuls hattest, ich bin ein musischer Mensch, ich möchte mich künstlerisch ausdrücken, oder war deine Familie da sehr prägend? Hat klassische Musik da eine Rolle gespielt?
Nein. Aber es war das, die Antwort ist Zufall, weil ich liebte zu singen, ich liebte so ein bisschen kleine Stücke zu spielen, aber es war alles ein Spiel und einen Abend sangte ich da unter der Dusche Und meine Nachbarn hatten einen Diner und eine der Gäste war der Direktor von dieser Kunstschule und hat gehört und ist zu Hause gegangen und sagt, wer singt da? Das ist mein Sohn, meine Mutter ist gerade, ich sage jetzt Schluss. Nein, wir haben Vorsingen nächste Woche und so ist gekommen. Es gibt eine Sache, die jeder, der auf der Bühne steht, braucht, um das als Beruf zu machen. Und das ist nicht Talent. Das ist irgendwie... Du möchtest für anonymen Leute etwas spielen oder singen. Es gibt diese Energie und diesen Wunsch für Menschen, die du dich nicht kennst, etwas machen. Talent kann dazu sein, aber es gibt viele Leute, die haben keine Talent und trotzdem fühlen, die möchten auf der Bühne sein. Und es gibt auch zwei Sachen zusammen. Vielmals hören wir von Künstlern, wie ich, die unser Beruf ist, auf der Bühne zu sein, die wir schüchtern sind. Ich bin schüchtern. Und die Leute lachen, wenn ich das sage. Und ich verstehe, die lachen, weil ich bin im Fernsehen und, oder ich bin da überall und ich mache Witze und da. Wenn ich in eine Situation, in eine Party, wie viele von meinen Kollegen oder viele Musiker, wo ich niemanden kennt, ich kann keine diese Smalltalk machen. Es ist sehr schwierig für mich, eine Konversation anzufangen und ich fühle mich überhaupt nicht bequem. Ich mache das nie. Wenn ich in einem Dinner bin, wo viele Leute, die ich nicht kenne, dabei sind, aber die sagen, da ist der Tenor und so, plötzlich was passiert ist, ich werde wie ein Performer und ich fange an, oder entweder Witze oder Anekdoten zu erzählen und plötzlich ich transformiere diesen Platz in eine kleine Bühne. Also es ist auch nicht so genial, weil in so einem Tisch, was man braucht, ist eine Konversation. Man braucht, dass die Leute sprechen zwischeneinander und alle sagen die Meinung. Aber es kommt von diesem schüchternen Gefühl, dass, bumm, und dann natürlich von einer Narzissistik-Energie, die dann plötzlich, und dann alle, okay, gut, cool, aber können wir jetzt die anderen reden? Also, was ich meine ist, zurück zu der Frage, ich glaube, der Impuls für mich, um Ja zu sagen zu diesem Direktor, der ist gekommen und zu sagen, kann er Vorsingen machen, ist ja, weil da drinnen gab es diesen Wunsch, um für anderen zu singen, zu spielen, zu Witze zu erzählen und so weiter.
Das heißt, künstlerische Prozesse und Künstler sein, das ist schon auch etwas, was du nutzt, um deine eigene Schüchternheit zu überwinden und um dir eine Art Rolle anzuziehen, um dann im Moment loszulassen und in so ein Spiel zu kommen?
Ich glaube nicht, dass ich bin Sänger geworden, weil mit das könnte ich kämpfen gegen, weil die Schüchternheit ist nicht so etwas, die war ein großes Problem. Aber die Schwierigkeiten im Leben als Kind für mich, ich habe es immer mit Humor, ich war immer ein Clown und ich habe auch, als ich 18 war, ich habe dann als Clown gearbeitet. Und Clown ist eine ganz wichtige Figur. Mein erstes Buch, Kunststücke, geht über einen Philosoph und einen Clown. Mhm. Weil beide sind, seit ich klein bin, sehr wichtig in meinem Leben. Und beide nicht so professionell, Philosophie und Clown. Aber trotzdem, ich glaube, dass jeder hat einen Clown und einen Philosoph drinnen von sich selbst. Und wir haben Angst vor beide.
Du bist ein Bühnenvirtuose. Du bist jemand, der in dieser Welt unterwegs ist, wo es unfassbar um Virtuosität geht. So um diesen Begriff aus dem 18. Jahrhundert. Und jetzt erzählst du, dass du so Interesse hast am Clown. Das ist ja eigentlich erstmal paradox. Das ist doch das Gegengewicht, oder nicht? Der Clown, der diese Idee hat vom Scheitern als Lebenskunst. Wie verbindet sich das für dich?
Ich glaube, dass das bringt etwas, die Macht, ein Teil von meiner Individualität als Künstler, diese Liebe für Pantomime, für Arlecchino, für Clowns, weil Clown, es ist nicht nur die Clown mit den weißen und den roten Nase, die ich liebe. Ich arbeite mit dem, mit den roten Nasen in Krankenhäusern. Aber Clown ist auch Chaplin und Buster Keaton und Clown ist Mr. Bean. Und also es gibt verschiedene. Die Clown ist nicht nur diese Explosion von extravaganten Gästen und Slapstick, die kommt besonders von der Anglosaxon-Welt. Clowning hat viel von Poesie und ich liebe Literatur. Und ich glaube, der Clown kann auch eine gestikulatorische Poet sein. Und für mich eine gute Sketch von Clown hat viel zu lachen oder am Ende kann auch uns zu Tränen bringen und besonders macht uns träumen. I mean, ein guter Clown schafft alle diese Emotionen. Und so, es ist auch eine extrem Kunstform, Opera. Die großen Armen, die großen Gesten, die manchmal sagen, oh, das sieht wie Opera. Ja, genau, weil es ist so extrem, ohne Mikrofon zu singen, diese Tonen zu erreichen, diese Koloraturen zu schaffen, diese langen Sätze ohne zu atmen. Alles das ist wirklich in der Grenze, was eine Stimme kann machen. Und was Opera macht, Opera bringt alle diese Figuren in der Grenze von die Gefühle, über die sie erzählen, die sind fast Archetypen von Gefühlen, nicht wirklich Leute. Deswegen wir als Publikum akzeptieren diese Menschen, die singen statt sprechen, weil die sind mehr Figuren von Seele, von dem Unterbewusstsein. Und da ist dieser Extremfaktor. Die Clown hat diese Extrem in alle Richtungen, auch in der Ruhigkeit. Und wir sehen es heute leider auch in der Gefährlichkeit mit diesen Jokers und mit S und mit diesen Clowns, diesen Albtraum-Clowns, weil der Clown bricht Grenzen. Und für mich, die Clown hat mehr als die Mut gegeben. Der Clown hat mir Mut gegeben als Mensch, um zu sagen, du, man sagt, du musst das nicht machen. Ein Clown macht immer, was die Leute sagen, das musst du nicht machen. Ein Clown findet sich selbst in einer Situation, die macht keinen Sinn. Und statt der Clown weggeht, der Clown bleibt und baut eine neue Realität. Und so, deswegen Philosophie und Clownerie kommen zusammen ganz stark herein. Ich glaube, dass wir alle Menschen spielen Rollen. Aber ganz ernst, nicht nur Künstlern, jeder von uns, jemand spielt der Rolle von Mutter, der Rolle von Paar, der Rolle von Freundin, der Rolle von Chefin von Enterprise oder von Kamera oder von Journalistin. Für alle Menschen geht es so. Und ich sage es, wie weit kann ich mit all diesen Rollen weitergehen? Und ich glaube, für mich professionell bin ich weitergegangen, wirklich in verschiedenen Berufen. Aber ich mache das gerne. Ich bin jemand anders, wenn ich allein bin, wenn ich mit meiner Familie bin, wenn ich nur mit meiner Frau bin, wenn nur mit einem Sohn oder mit beiden, mit meinen Freunden, mit meinem Freund, mit meinen und so weiter. Und hier in diesem Interview. Und ich liebe diese Rollen 100% zu spielen, wenn ich Regisseur bin, wenn ich das etc. Und dann, wir haben angefangen, mit Strukturen zu sprechen und Regeln von Universum. Jede Situation ist ein Universum und in jeder von diesen Situationen gibt es Regeln. Und wenn man versteht die Regeln von diesem Spiel, man hat Spaß. Man findet Energie und Freude, dabei zu sein.
Wie war das denn für dich, daraus dir eine Karriere aufzubauen? Ich meine dann die Entscheidung, das jetzt wirklich professionell zu machen. Das ging ja einher damit, alles auf eine Karte zu setzen und irgendwie nach San Francisco zu gehen, nach Pittsburgh. Wie hast du das erlebt und hat das auch was verändert in Bezug auf die Idee, die du vom Künstlersein hattest?
Es hat auch zu tun mit Zufall, ich muss sagen, weil ich musste eine Karriere für mich suchen und ich wollte dann, ich habe gesagt, okay, ich mache Psychologie. Und dann bin ich gegangen zu dieser Universität, habe ich alle die Exams gemacht und ich war akzeptiert. Und dann habe ich gesehen, ich kann das nicht bezahlen. Ich arbeite damals als Lehrer und das war wirklich das eine der teuersten Universitäten, die es gibt in der Welt, nicht nur in Mexiko, in der Welt. Ich habe gesehen, das schaffe ich nicht. Also, es tut mir leid, aber ich kann das nicht machen. Und da war ich schon spät in dem Prozess. Also was mache ich? Muss ich warten ein Jahr oder? Nein, ich weiß, Philosophie in der Stadtuniversität, in der UNAM, die ist eine der besten Universitäten in der Welt, in der spanischen Sprache. Also ich bin gegangen und ich habe gesagt, ja, aber Sie sind zu spät jetzt für die Papier und die Dokumente. Sie müssen 6 Monate warten. So, okay, ich werde 6 Monate warten, ich arbeite. Aber ich würde gerne schon anfangen. Und dann jemand hat mir gesagt, du kannst zu dem Conservatorio Nacional de Música Musik lernen in diesen 6 Monaten, bevor du die Karriere nahm. Ah ja, die akzeptieren dich. Ah gut, danke ich. Dann habe ich so in meine Papier gegeben, habe ich den Hymne von Mexiko singen. Die haben gesagt, gut, sie haben gepasst, so, willkommen. Und dann, während ich da war, war ich verliebt von der Welt von klassischer Musik. Und dann es kamen kleine Erfolge. Ich hatte Erfolg hier und da. Ich habe auch einen Wettbewerb gesungen, dann nichts gewonnen. Aber ich habe gesehen, okay, das könnte mein Leben sein. Und dann habe ich gedacht, wenn ja, ich muss nicht hier in Mexiko bleiben. Die Möglichkeiten hier in Mexiko sind zu wenig. Also ich muss eine internationale Karriere machen. Und so habe ich mich entschieden für, was es war, die nicht so schwierige. Es war, ich wusste, ich muss nach Europa gehen. Opera ist in Europa, das ist das Zentrum von dieser Kunstform. Aber als erster Schritt ist ein bisschen zu viel für mich, zu weit weg und so weiter. Und so, ich habe für diese Young Artist Programs Papier geschickt und dann habe ich viele Vorsingen gemacht. Ich war akzeptiert in keine. Und habe ich noch ein Jahr noch einmal gearbeitet, habe ich gefragt, warum. Ich wusste, wo ich musste noch mehr arbeiten. Und in das zweite Jahr war ich akzeptiert in beide San Francisco und Pittsburgh. Und dann hat es angefangen. Und von da wirklich war immer für mich, ich muss weg von Mexiko gehen. Was bedeutet dann, raus von wo du bist zu sein? Ist ein kultureller Schock, weil es auch, du siehst, wie schwierig es ist. Du siehst da, wo in deine kleine Sphäre, oh, du bist Nummer 3 oder 4, du gehst raus und du bist Nummer 325. Also es gibt so viele gute, wunderbare Sänger und Sängerinnen und das ist gut zu wissen, weil du musst besser trainieren, du weißt, was es ist. Es gibt auch mehr Möglichkeiten von Lehrern, von Coaches, von dies und auch mehr Vorstellungen, die du kannst schauen mit anderen Künstlern, wo du kannst lernen, deine Kollegen, die sind schon auf der Bühne, zu verstehen, warum die sind da, was macht dem groß, was macht dem, also alles das und dann den Schritt nach Europa war der nächste Moment für mich.
Was ich so spannend finde, ist, dass du das ganze Künstlerdasein entgrenzt. Ist das wirklich irgendwie der Weg, den ich gehen will? Und deswegen dann, naja, nee, dann schreibe ich halt, dann mache ich halt andere Möglichkeiten, arbeite wieder als Lehrer. Waren das immer Sachen, liefen die alle bei dir parallel? Oder wie hast du darüber nachgedacht?
Ich meine, es gab einen Moment, wo ich dachte, es ist sehr schwierig, Sänger zu werden. Ich habe gesehen, die Disziplin, die man brauchte, die viele Stunden von Arbeit. Und irgendwann habe ich gedacht, ich bin nicht sicher, ob das für mich ist. Und vielleicht bleibe ich als Lehrer. Aber dein Ziel im Leben ist komplett anders. Für mich war nicht wichtig, weiß ich nicht, viel Geld zu verdienen oder berühmt zu sein. Oder das war nicht. Es war auch nicht glücklich zu sein, weil ich glaube, man kämpft nicht für Glücklichkeit. Ich meine, ich bin mehr so mit Epikurio gegen schwarze Momente, gegen Leid und mehr für ein neutrales Leben, wo du nicht denkst, oh, heute ist super oder heute ist schlecht. Es ist einfach, heute ist heute. Und dann, dazu gibt es die wunderbare Überraschung von diesen Lichtmomenten. Das ist Glücklichkeit. Man kann natürlich etwas machen und wissen, da könnte eine von diesen Lichtpunkte in meine Linie geben. Pah! Und ich kann da bleiben und heute bin ich in Glücklichkeit, aber man muss wissen, ich werde da nie bleiben, ich muss weitergehen. Also, ich habe gedacht, ist das für mich wirklich singen? Die Antwort könnte nicht von mir kommen, es musste von der Realität kommen. So, ich habe gedacht, wenn das nicht geht, dann kann ich weiter als Lehrer sein. Oder ich kann etwas anders. Ich habe gedacht, ja, Schauspieler war auch etwas, das mich interessiert. In diesem Moment, Schriftsteller war nicht so ein Ziel für mich oder... Aber vielleicht eine andere Philosophie oder Psychologie oder etwas anderes. Aber da, wo ich war in diesem Moment, nach USA, und ich war nicht genommen für alle diese Opernstudios, da war nicht der Moment, um zu sagen, okay, jetzt lasse ich. Nein, weil man muss trotzdem kämpfen. Also es war nicht schlimm, was ist passiert. Die Leute waren interessiert, aber die haben gesagt, du bist noch nicht bereit. Geh zurück und arbeite. Und so, was muss ich jetzt bearbeiten? In welche Richtung muss ich besser sein? Welche Sprache muss ich lernen? Welche Technik werde ich folgen? Weil es gibt so viele Techniken wie Menschen in der Welt. Es gibt nicht eine, die passt. Und da musst du finden, auch als individueller Künstler, welche ist die Technik, die wird mir die Möglichkeit geben, um frei zu sein und diese Künstler, die ich kann sein, werden. Die Realität hat mir gesagt, ja, du gehörst hier. Du hast die gute Entscheidung gemacht.
Du hast gerade so interessant gesprochen von Lichtmomenten in diesem Ausgeglichenheitskonzept, was du gerade eben so formuliert hast für dich als Lebensphilosophie. Wo sind die? Sind die auf der Bühne? Sind die in Momenten der Präsenz, die sich einlösen mit dem Publikum? Sind das die Momente, von denen du sprichst als Glückserfahrungen?
die könnten auch da sein, aber die sind überall. Ich kann mich erinnern an einen Tag hier in Berlin, ich läufte, und da waren nicht die einfachsten Zeiten in meinem Leben. Vor 15 Jahren, ich hatte diese Cyst in meinen Stimmbänder, also es war alles so schwierig, und läufte in diese Straße in Berlin und habe nach oben geschaut, und da kamen alle die Baum ohne Blättern, und durch alle diese Äste ohne Blättern und wie das Licht kam, und da war eine Epiphanie von Moment, ich kann es nicht sagen, und wie die Wolken da hinten läuften mit mir und machen Figuren, und da gab es so eine poetische Moment von Natur und auch von Stadt, und ich hatte so ein Lichtmoment, die hat ein bisschen gedauert, und das ist mit mir geblieben. Flaneur, ich liebe Flaneur zu sein. Ich laufe ohne Ziel, und vielmals diese tolle Lichtmomente passieren da. Und die sind ganz privat, ganz wunderschön. Und natürlich, Lichtmomente gibt es am Ende eine tolle Vorstellung. Es gab einen Lichtmoment besonders mit dieser letzten Loge, mein Gefühl auf der Bühne, wo ich war so rein in den Rollen und habe es alles genießen. Und also die Lichtmomente sind nicht nur diese große Erfolg, die große Debüt. Nächstes Jahr singe ich Idomeneo zum ersten Mal. Und das für mich, wenn die Einladung kam, das war ein Lichtmoment. Natürlich, diese sind Momente, die gehören zu dem Beruf. Aber es ist wie jeder in seinem Beruf hat diese Lichtmomente, für jeder sind anders. Eine Sache ist ganz klar, ich glaube, Berühmtheit gibt nicht wirklich Lichtmomente. Die sind falsche Lichtmomente. Macht gibt keine Lichtmomente. Und ich glaube, Macht und Berühmtheit sagen, das ist die Beste, die es gibt, wir. Und mit das, du wirst super glücklich. Und dann plötzlich kriegst du irgendwann ein bisschen Berühmtheit und du siehst, das gibt kein Licht. Du brauchst nur mehr und mehr, und ich bin immer leer von diesen. Das sind Konsequenzen. Die einzige Gut von diesen Sachen, von Berühmtheit, es gibt ein Künstler, künstlerische Freiheit. Und das ist schön. Ja, alle diese Facebooks und Fernsehen und alle, die sprechen nur über diese großen, sozusagen Lichtmomente, die großen Erfolge, die großen Preise, die große Geld, die große. Das kommt auch mit viel Gewicht. Und vielleicht gibt es da Licht, aber die Licht, die ich spreche, ist ein Licht, die geht tiefer. Und die hat wirklich nichts zu tun mit dem Applaus oder mit, was die anderen denken oder nicht denken über dich. Und ja.
Ich möchte jetzt zum Abschluss noch eine Frage stellen, Rolando. Das, was du jetzt alles gerade so erzählt hast, das klingt wie ein Konzept von Lebenskunst. Ich versuche nochmal den Bogen zu finden zurück zu Richard Wagner und zu dem Gedanken vom Gesamtkunstwerk und zu einer Idee auch von durch die Kunsterfahrung Dinge wie Mitleid zu erfahren, menschliches Miteinander, Macht und Korruption. Ist das etwas, was du gerade auch jetzt in deiner Rolle als Loge nachempfinden kannst, diesen Gedanken Gesamtkunstwerks?
Ich glaube nicht so spezifisch, ne? Nicht so deutlich, um zu sagen, ja und das. Aber das kommt dazu, es ist wie ein Buch. Und frag mich, über was geht dem Buch, das ich habe im März von letztes Jahr gelesen. Ich habe fast alles vergessen und es ist total egal, weil was ist wichtig, ist, was du fühlst, während du liest. Wenn ein Satz dich macht, wenn ein Moment, die Geschichte ist auch nicht so wichtig. Es ist wie ist geschrieben, was für eine Philosophie und Poesie da drinnen gibt. Und ich glaube, genauso ist es mit alles, was wir machen. Die Gesamtkunst von uns alle als Menschen, das sage ich nicht, das sagt Schopenhauer, das sagt Nietzsche, ist unser Leben. Ist wir selbst. Wir machen diese Leben als Kunst. Und anders als in der Probebühne, wir haben keine Zeit, um zu experimentieren. Das ist Milan Kundera, sagte das, ne? Auch es ist, du hast heute einmal, du machst eine Entscheidung, los geht's. Es ist schiefgegangen. Tut mir leid, mein Freund, morgen ist ein anderer Tag, du kannst es nicht anders machen. Wir sind schon in der Vorstellung als Menschen. Shakespeare, der Erste, wir sind geschmissen zu dieser Bühne und das Stück ist schon, geht los seit lange und du bist, okay, wer bin ich hier, was passiert jetzt? Und in diesem Sinne, Rollen sofort zu denken, hilft uns als Menschen, in der Welt zu sein und in jeder Situation. Ich bin Fremde überall, wo ich bin, auch jetzt in Mexiko. Ich bin seit Jahren raus von Mexiko und wenn ich nach Mexiko komme, ich sehe, wie die Leute schauen mir so ein bisschen, wie ist das so mit den roten Farben in der Schale und da, wie er spricht und so weiter. Und ich bin nicht Teil von alles, was ist passiert in 10 Jahren in Mexiko. Also, und überall, wo ich bin, spreche ich mit Akzent, mit WLAN und ich liebe es. Ich liebe, dass meine Heimat sind diese 50 Quadratzentimeter, wo ich stehe. Dass ich schaue überall mit Neugier. Und dass es manchmal schwierig ist, ja, manchmal ist es schwierig, dass ich nicht verstehe und dass die Leute manchmal sagen, wer sind sie? Und auch in der Welt von Wagner zum Beispiel, wir haben auch über das gesprochen. Ich musste 3-mal mehr arbeiten in dieser Rolle als in alle anderen Rollen. Auch wenn ich nicht Italiener bin, aber in der italienischen Sprache, alle sind bequem, dass ich Italiener, auch wenn ich Akzent habe auf Italienisch, aber auf Deutsch, vorsichtig, auf Französisch, vorsichtig, la. Ist es wirklich schwierig. Und ich umarme diese Schwierigkeiten und ich liebe, ja, diese Fremde zu sein, die muss diese Rollen suchen, spielen und macht dann die Gesamtkunst von meinem Leben so reich und so voll von verschiedenen Möglichkeiten. Auch wenn manchmal natürlich gibt es auch Schmerzen. Aber das ist das Leben. Der Schmerz ist Teil des Lebens.
Eine Sache nehme ich ganz besonders aus unserem Gespräch mit Rolando und das ist Fremdheitsgefühl und Fremdsein. Da so einen positiven Zugang zu haben und das als Motor zu sehen und als künstlerisches Freiheitsmoment, das finde ich ganz besonders.
Was man entdeckt mit dieser Freiheit, wie gesagt, es kann auch unsicher sein und man fühlt, ohne Wurzeln und das, es ist schwierig zu fühlen. Aber dann kann man alles mit Fragezeichen schauen. Also, wieso muss ich das singen? Wieso kann ich das nicht singen? Warum? Weil so und so. Ja, weil du kommst aus dieser Welt und hast gelernt, mit all den Grenzen, die seit Ewigkeit sind von einer Generation zu den anderen gegeben. Und ich glaube nicht an be different, carpe diem, alle diese kleinen Sätze. Ich glaube nicht an diese Sachen. Wie gesagt, eine gesamte Kunst von unserem Leben zu machen, braucht viel Arbeit. Und so, was diese Freiheit und dieses fremde Gefühl gibt, ist, aber wir können es anders machen. Aber wieso soll es so sein? Wir können auch so machen, oder? Oh. Und vielleicht nicht. Vielleicht ist es falsch. Aber versuchen wir trotzdem.
Lass uns das als ein schönes Schlusswort nehmen, Rolando. Ich danke dir wahnsinnig für deine Zeit. Es war ein wirklich sehr inspirierendes Gespräch für mich. Vielen Dank dir.
Dankeschön. Alles Gute.
Dir auch.
Ja, was für eine Begegnung. Ich bin echt immer noch ziemlich geflasht von Rolandos Präsenz und seinem lebensphilosophischen Ansatz, als den er seine Kunst versteht. Und der bedeutet natürlich auch immer harte Arbeit. Besonders dann, wenn ein Komponist mit so offensichtlich problematischen Ansichten wie Richard Wagner für das Hier und Jetzt neu erschlossen und zugänglich gemacht werden soll. Denn klar, Wagner war Antisemit und das wird für immer Schatten über sein Œuvre werfen. Damit steht er in einer deutschen Traditionslinie. Umso wichtiger, damit sensibel und kritisch umzugehen. Ihr konntet hoffentlich auch einige Gedanken mitnehmen. Davon gibt's dann in der nächsten Folge mehr. Wenn's wieder heißt Modus Operandi, der Podcast der Staatsoper unter den Linden und Flux FM. Bis dahin, ciao, ciao.
Modus Operandi, der Podcast der Staatsoper unter den Linden. Weitere Infos und Episoden auf fluxfm.de.